Deutschlandfunk, Büchermarkt.
In den USA, genauer gesagt in New York, fand einst die jüdische Denkerin Hannah Arendt eine neue Heimat. Den Nazis war sie 1933 nur knapp entkommen. Hier schrieb sie ihre wichtigsten Werke, die sie weltweit berühmt machten, zum Beispiel Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Vita Activa und Eichmann in Jerusalem. Arendts Schriften prägten maßgeblich das politisch-philosophische Denken des 20. Jahrhunderts. Und so trägt auch die derzeitige Ausstellung im Berliner Deutschen Historischen Museum den Titel »Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert«. Dazu ist eine eigenständige Publikation unter eben diesem Titel erschienen. Insgesamt 19 Essays sind hier versammelt, die unter verschiedenen Aspekten Einblick in Hannah Arendts Leben und Werk geben. Ein Komplex widmet sich dem politischen Denken Arendts, darunter ein Aufsatz des Philosophen Wolfram Eilenberger, Hannah Arendt und Martin Heidegger, ein philosophisches Ereignis des 20. Jahrhunderts. Ich habe mit Wolfram Eilenberger gesprochen und ihn zunächst gefragt, worin denn aus seiner Sicht die Faszination des erotisch-philosophischen Zusammentreffens von Arendt und Heidegger liege.
Ich glaube, die Faszination liegt zunächst darin, dass das Liebesereignis ein philosophisches war. Das heißt, dass die Energie zwischen diesen beiden Menschen eine erotische Energie war, aber auch eine philosophische Energie und dass beide das in dem Moment, in dem sie aufeinander trafen, gar nicht trennen konnten voneinander. Und wichtig ist natürlich auch die Bedeutung, die die Figur des anderen, die Tatsache, dass andere Menschen überhaupt existieren, in Arendts Werk annimmt. Und das ist eine Bedeutung, die Heidegger in seinem eigenen Denken so nie finden und integrieren konnte.
Hannah Arendt kam ja Zeit ihres Lebens von Heidegger nicht los. Das ist ja eine Konstante in ihrem Leben, trotz seiner Komplizenschaft mit den Nationalsozialisten, sage ich mal. Aber das soll jetzt nicht der Punkt sein. Der jüdische Dichter Paul Celan zum Beispiel suchte ja auch die Nähe von Heidegger. Was mich mehr interessiert ist, welche Art des Weltverständnisses verband eigentlich die beiden?
Ich denke, zunächst einmal ist es wichtig zu sehen, dass die Bedeutung Heideggers für das jüdische Denken im 20. Jahrhundert, und ich würde Hannah Arendt auch als Teil dieser Tradition sehen, extrem wichtig war. Sie sprachen von Paul Celan, Karl Löwit, die talentiertesten Schüler Heideggers in den 20er Jahren waren Juden. Ich glaube, eine Sensibilisierung oder ein wichtiger Impuls von Heideggers Denken für diese Menschen war eine gewisse Skepsis gegenüber Aufklärung, ein Verständnis dafür, dass man in diese Welt geworfen wird, dass man ausgesetzt ist, das Prekäre des eigenen Daseins. Und das sind alles schon Elemente, die Sie auch bei Hannah Arendt dann in der weiteren Entwicklung ihres Denkweges sehen. In gewisser Weise würde ich sagen, dass Heidegger die Situation der Marginalisierung und des Prekären der Existenz, den diese Menschen aus ihrer eigenen Vergangenheit kannten, philosophisch besonders kreativ ansprechen konnte.
Was ja Hannah Arendt offensichtlich auch teilte, und das impliziert das vielleicht auch schon in etwa, was Sie eben gesagt haben, war Heideggers Kritik an der neuzeitlichen Verbindung von Wissens- und Technikentwicklung und der daraus folgenden Entfremdung des Menschen. Und daraufhin befragte er die Philosophiegeschichte ja neu. Nur die Konsequenzen, die Hannah Arendt daraus zog, waren ja offensichtlich ganz andere als die von Heidegger.
Ja, man kann sogar, und das versuche ich in dem Beitrag ja auch auszuformulieren, geradezu von einer Umkehrung der heideggerischen Denkmotive sprechen. Bei Heidegger ist das Dasein ein einzelnes, vereinzeltes, man kann sogar sagen etwas Asoziales, während Dasein bei Arendt als menschliches Dasein nur plural mit anderen Menschen zu denken ist. Bei Heidegger wird das Sein des Menschen als ein Sein zum Tode verstanden, während Hannah Arendt die Geburtlichkeit, das Geworfensein als neuer Anfang in den Vordergrund stellt. Bei Heidegger ist die Zone der Erkenntnis eine Lichtung, die eher mit der Natur verbunden ist als mit anderen Menschen. Bei Arendt ist es die Öffentlichkeit, die Agora. Insofern können Sie sehen, dass da Impulse gesetzt werden von Heidegger, die Arendt nicht nur auf ihren eigenen Weg bringt, sondern die sie im kreativsten Sinne umkehrt und für sich neu deutet.
Herr Eilenberger, kann man denn sagen, dass Heidegger in seinem sogenannten seinsphilosophischen Denken, das also immer nur um den Einzelnen kreist, wie Sie es eben auch schon dargestellt haben, stecken geblieben war, während Arendt, sage ich mal so, sich öffnete und den Fragen nach Gesellschaft und Handeln und Zusammenleben zuwandte, gerade angesichts des zivilisatorischen Zusammenbruchs durch den Holocaust?
Das würde ich unbedingt sagen, und das ist ja auch eine starke Begrenzung des heideggerischen Denkens, dass die Fokussierung auf das Dasein, das bei ihm gar nicht im Plural zu denken ist, seine Philosophie arm lässt, insbesondere arm zum eigenen arm zum anderen Menschen und auch zur Sphäre des Politischen. Und bei Arendt ist das ein Aufbruch zum anderen hin von heideggerschen Anfängen. Und die gesamte Sphäre des Pluralen, ich würde es als den zentralen Gedanken von Hannah Arendt im 20. Jahrhundert sehen, dass wir andere Menschen brauchen, um uns selbst in der Welt zu verstehen. Und genau das ist etwas, was Heidegger nie geglaubt
hat. Hannah Arendt wollte ja fortan, muss man sagen, mit der Philosophie als Wissenschaftsdisziplin, also nachdem sie sich sozusagen auch von Heidegger entfernt hatte, nicht mehr so viel zu tun haben. Worin lag denn Arendts Meinung nach die Begrenztheit der Philosophie?
Die Begrenztheit der Philosophie liegt für sie darin, dass sie ein spezifisches Verständnis von Wahrheit hat, als auch ewiger Wahrheit, die eher in Kontakt mit Gedanken selbst und nicht mit anderen Menschen besteht. Wenn sie dann später, was ja eine ganz klassische Form von Denkern ist, jetzt zu sagen, ich bin keine Philosophin, ich bin eine politische Denkerin, dann will sie genau die Anfälligkeit des philosophischen Denkens markieren und das Regulativ, das andere Menschen für einen selbst sein können und sein müssen, markieren. Sie interessierte also, wenn man das ein wenig fußläufig sagen will, das Zwischenmenschliche als Wahrheitszone. Und sie glaubte, dass die Philosophie da einen speziellen Mangel aufweist, weshalb sie sich auch als Philosophin in diesem Sinne nicht verstehen wollte.
Würden Sie dem zustimmen?
Ja, das ist ja insgesamt, glaube ich, eine große Bewegung des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung, zu der dieser Band erschienen ist, heißt ja Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert. Und die Entdeckung des Anderen als Dialogpartner, als möglichstes Wahrheitskorrektiv, das ist die große Bewegung der Philosophie im 20. Jahrhundert, die in der gleichen Phase etwa Emmanuel Levinas übernommen hat, die später dann auch durch Jürgen Habermas und die Frankfurter Schule im deutschsprachigen Raum an Bedeutung gewann. Die Hinwendung zum Anderen als Sprechenden, als Erkennenden, das ist die große Bewegung. Und es ist eine Bewegung, die auch für das Werk von Hannah Arendt leitend ist.
Jetzt sind wir schon fast in der heutigen Zeit. Mit ihrer politischen Philosophie eröffnete Arendt einen Raum, der ja offensichtlich heute noch für uns Relevanz hat. Versuchen wir zum Schluss ein paar Punkte anzusprechen, die diese Relevanz bestätigen. Ich gebe ein paar Stichworte vor. Da ist zum Beispiel der zentrale Begriff der Urteilskraft bei Arendt, ihre Vorstellung, das hatten Sie eben auch schon ausgeführt, vom gemeinsamen Handeln in einem politischen Raum, der Begriff der politischen Freiheit und der persönlichen Verantwortung. Was macht sie heute für uns so wertvoll?
Zunächst einmal, glaube ich, ist Hannah Arendt für uns heute eine Ikone, weil sie Philosophie nicht nur verkündet, sondern verkörpert. Ihre ganze Biografie ist ja eine Biografie, die exemplarisch für das 20. Jahrhundert ist. Von Berlin geht sie ins Exil nach Paris, von Paris nach New York. Das heißt, ihre biografische Bewegung ist auch eine zivilisatorische. Von einem 20er Jahren in Deutschland geht es dann nach Paris, der 40er und 50er Jahre und von dort aus nach New York. Das heißt, ihr Narrativ, ihre Erzählung ist die Erzählung des 20. Jahrhunderts. Und natürlich ist ihr Denken auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, immer in der Lage gewesen, verschiedenste Strömungen zu integrieren. Sie ließ sich nie reduzieren. Es ist nicht so, dass man Arendt nur von Heidegger aus verstehen kann. Karl Jaspers und Walter Benjamin sind genauso wichtig. Und ein drittes ist natürlich auch, dass sie aus ihrer jüdischen Situation heraus und ihrem Aktivismus für die jüdische Sache ab den 30er Jahren auch eine besondere Sensibilität für Minderheiten, für Machtverhältnisse und für Unterdrückungsverhältnisse gehabt hat, die sie in ihr Denken einband und die, wie wir heute sehen, immer noch wichtig sind, wenn Sie an die aktuelle Debatte um Achille Mbembe denken und die Frage, wie Kolonialismus und Antisemitismus bzw. Zionismus miteinander zusammenhängen, dann kann man sagen, dass die Schriften von Hannah Arendt in den 40er Jahren in geradezu prophetischer Weise eine Konstellation ausgelegt haben, in der wir heute noch immer stehen.
Denken hat bei Arendt immer etwas mit Widersprüchen zu tun, aber auch mit Widersprechen. Deshalb hatte sie, denke ich, auch viele Gegner, nicht zuletzt in Israel, auch in den USA. In welcher Hinsicht würden Sie ihr denn widersprechen aus der heutigen Sicht?
Also zunächst einmal glaube ich, dass Hannah Arendt im besten Sinne eigensinnig ist. Und sie spricht die Wahrheit auch dann, wenn sie anstößig ist. Das heißt, es ist eine große Souveränität und Widerständigkeit gegen den Konformitätsdruck, dem jeder Denker ausgesetzt ist. Und wenn man ihr heute in gewisser Weise widersprechen wollte, in gewissen Punkten, kann man sicher sagen, dass ihre Beurteilung der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den 60er, 70er Jahren vielleicht heute nicht ganz so urteilsstark war. Aber sie war auch immer eine Person, die sich zur Gegenwart mutig geäußert hat. Und Denken, das nicht riskant ist, ist kein Denken. Das heißt eben auch, dass sie Fehler riskiert hat, zu diesen Fehlern stand Und das ist übrigens auch etwas, was sie mit Heidegger in einer ganz extrem interessanten Weise verbindet, dass sie das Risiko des Denkens immer auf sich genommen hat und dass es eben auch bedeutet, dass man sich groß irren kann.
Wolfram Eilenberger, das Buch Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert, herausgegeben von Dorlis Blume, Monika Boll und Raphael Groß, ist im Piper Verlag erschienen. 288 Seiten, 22 €. Ein sehr lesenswerter Band.